Hier ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Ich stocke gerade, weil ich schon sehr lange nicht mehr fotografiert habe. Entschuldigung, aber meine Stimme ist noch nicht tagestauglich. Es ist nämlich gerade erst mal 5:30, wenn ich diesen Podcast aufnehme und ich bin schon eine Stunde lang wach. Also ich bin zwar Fotografin, das ist meine Profession, meine Ausbildung, der größte Teil meines Lebens, vielleicht sogar der Sinn meines Lebens. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr fotografiert, da ich im letzten Jahr angefangen habe, mich mit meinem Archiv zu beschäftigen. Es geht um den Nachlass, um meinen Nachlass. Und darum ist es notwendig, dass ich ein Werkverzeichnis erstelle. Denn mein Nachlass ist hauptsächlich ein fotografischer. Und darum habe ich in mein Studio, das ich seit 2 Jahren in meiner Wohnung habe, 2 Tische aufgestellt, um zum Beispiel die fotografischen Abzüge zu sortieren. Nach Themen, nach Ereignissen und so weiter. Mein Archiv, also mein Nachlass, besteht hauptsächlich aus analoger Fotografie, weil das habe ich die längste Zeit meines Lebens gemacht, analog fotografiert. Und ich habe ganz viele Filme und auch eben ganz viele Abzüge. Meine Retrospektive 2020 habe ich zum Beispiel hauptsächlich aus analogen Abzügen gemacht, oder diese Ausstellungen sind hauptsächlich analoge Abzüge, die ich selbst angefertigt habe. Darauf bin ich sehr stolz. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt, dass ich eben sehr stolz darauf bin, dass ich darauf geachtet habe, dass meine Filme und meine Fotos ordentlich ausgewässert wurden, damit sie langlebig sind. Über diese Langlebigkeit habe ich mir damals keine Gedanken gemacht, weil ich konnte mir mit 20, 25 oder 30 nicht vorstellen, dass ich mit fast 75 diese Abzüge in die Hand nehme und sage, oh, wunderbare Arbeit hast du damals geleistet. Aber ich habe es gemacht. Es gibt ja viele Dinge, die wir tun, ohne zu wissen, warum wir sie tun oder nicht genau hinterfragen, warum wir sie tun. Aber dazu komme ich noch später vielleicht. Also ich bin ja Fotografin, die im Moment nicht viel fotografiert, weil sie eben sich mit ihrem Nachlass beschäftigt. Schließlich werde ich in diesem Jahr 75 und es wird höchste Zeit, dafür Vorsorge zu treffen. Anfang des Jahres habe ich nun mit Selbstporträts angefangen, sehr enthusiastisch. Es war eine herausfordernde Aufgabe, die ich mir da selber gestellt habe. Und nach einer Woche war Feierabend, weil dann hatte ich eine depressive Episode. Ja, Depression gehört auch zu meinem Leben dazu, auch wenn ich so vordergründig nicht den Eindruck mache, aber das ist so. Vor 20 oder 25 Jahren wurde mir eine rezidivierende Depression attestiert. Das bedeutet, dass ich depressionskrank bin und es immer wieder zu depressiven Episoden kommen kann. Eine besonders starke Episode hatte ich 2020, als ich in mein Archiv einsteigen musste, um diese Retrospektive vorzubereiten. Damit konnte ich und auch mein Umfeld überhaupt nicht umgehen. Das war sehr anstrengend. Diesmal gab es auch ein Ereignis, eine emotionale Achterbahnfahrt, die diese Depression auslöste. Ich wurde am Morgen wach und plapp war sie da. Und diesmal war es anders, weil ich sofort wusste, dass es eine depressive Episode war. Ich bin total anders damit umgegangen als bei den Ereignissen in den zurückliegenden Jahren. Ich habe es sofort akzeptiert und gesagt, dass ich es einfach loslassen muss und es einfach sein lassen muss. Ja, dagegen zu arbeiten oder so zu tun, als wenn alles in Ordnung wäre, geht nicht. Also für mich geht das nicht. Und ich habe dann 3 Tage lang das Haus nicht verlassen und ich habe mir eine Serie in Dauerschleife angeschaut und es wirken lassen, die Gedanken kommen lassen und es gespürt, wie schwer es ist und wie anstrengend und wie traurig ich bin und ja, diesen Schmerz gespürt. All das habe ich zugelassen. Das war wirklich sehr anstrengend. Gut, ich habe auch meine Aromalampe aufgestellt, in der ich 3 verschiedene Aromaöle verdampfen lasse, die wirken wie ein Antidepressiva. Das weiß ich, weil es mir tatsächlich hilft. Ich habe auch regelmäßig gegessen und ich habe mich sogar gewaschen. Ja, das war vor 20 oder 25 Jahren nicht der Fall. Da habe ich mich sehr vernachlässigt, also all diese Dinge sehr vernachlässigt, weil da hat mich die Depression vollkommen unvorbereitet getroffen. Ich wusste nicht, was es war und wie ich damit umgehen sollte. Jetzt weiß ich es und darauf bin ich wirklich richtig stolz. Ich habe auch gleich darüber geschrieben oder es gleich auch zugegeben, dass ich depressiv bin. Und ich habe erlebt, wie unglaublich hilfreich und heilsam es ist, zu sagen, ich bin depressiv. Oder auf die Frage, wie geht es dir, zu sagen, es geht mir im Moment nicht gut, weil ich depressiv bin. Das hat wirklich geholfen. Ja, und das hat auch sicherlich dazu geführt, dass ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze und darüber sprechen kann. Ja, aber über was ich auch noch sprechen wollte, es ist mir heute Morgen so klar geworden, als ich wach geworden bin, dass ich zwar in den Rauhnächten 13 Wünsche aufgeschrieben und jede Nacht einen verbrannt habe, bis auf den letzten, doch eigentlich für dieses Jahr wenig Vorsätze habe. Gut, ich habe den Vorsatz, regelmäßig Sport zu treiben, mich regelmäßig zu bewegen, auf meine Gesundheit zu achten, ausreichend zu schlafen, ausreichend frische Luft zu bekommen und so weiter und weiter an meinem Werkverzeichnis zu arbeiten. Ja, das ist natürlich ein Vorsatz. Und dann hatte Chemnitz mich angefragt, ob sie meine Ausstellung, die vor 35 Jahren entstanden ist, zeigen können. Da habe ich auch zugesagt. Was ich jedoch nicht gemacht habe, ich habe mich nicht um eine Unterkunft gekümmert. Das hat mich irgendwie aufhorchen lassen. Und gestern oder vorgestern kam eine E-Mail, dass sie doch keinen Platz hätten, meine Ausstellung zu zeigen. Dachte ich. Vielleicht hat meine Seele schon gewusst, dass es doch nicht dazu kommt. Es ist schade, es ist wirklich schade, aber es ist ja nicht zu ändern. Ich kann ja mir keinen Raum zaubern. So. Ich weiß, dass diese Fotos nach 35 Jahren immer noch sehenswert sind und dass sie auch gezeigt gehören. Doch wenn Chemnitz dafür keinen Platz hat, dann geht es eben nicht. Und dann ist es eben so. Ja, ich gehe mit bestimmten Dingen gelassener um. Das ist nicht nur mein Alter, ich werde in diesem Jahr 75 Jahre alt, sondern es ist auch das Ergebnis meiner Embodiment-Arbeit. Also seit vor einem Jahr habe ich Katrin Borkhoff und ihre Embodiment-Arbeit entdeckt und das mache ich seitdem und es geht mir besser. Was heißt das, es geht mir besser? Ja, ich fühle mich anders. Also erstmal, was ist Embodiment-Arbeit? Am besten erkläre ich das immer mit folgendem Schaubild. Wir alle wissen, dass Hunde sich manchmal schütteln. Sie tun das, wenn irgendwas in ihrem Alltag passiert ist, was sie erschrocken hat oder was sie nicht verarbeiten konnten sofort oder irgendwas. Also bei so einem Ereignis schütteln sich Hunde und damit schütteln sie diese negative Energie, die durch dieses Ereignis entstanden ist, ab. Wir Menschen tun das nicht. Das heißt, alles, was wir in unserem Leben erfahren, wird abgespeichert und vor allen Dingen in unserem Nervensystem. Und Embodiment-Arbeit ist eben die Arbeit am Nervensystem. Das heißt, wir schütteln und bewegen uns, um damit bestimmte Spannungen und negative Energien loszulassen. Das wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht. Auf jeden Fall habe ich da Anfang letzten Jahres mit angefangen und ich habe den Eindruck, dass sich seitdem enorm viel verändert hat. Unter anderem, finde ich, ist eine gewisse Gelassenheit eingetreten und auch eine höhere Sensibilität mir selber gegenüber. Das begrüße ich sehr. Und das hat auch sicherlich dazu geführt, dass ich diese depressive Episode ertragen konnte, hingenommen habe, akzeptiert habe, weil ich sie nicht ändern kann. So. Also ich kann zwar Dinge tun, die mir gut tun, wie zum Beispiel Embodiment, also an einer Embodiment-Session teilnehmen, was ich auch getan habe und was ich gleich wieder tun werde, denn heute ist Freitag, da gibt es wieder eine und darauf freue ich mich schon sehr. Also, Embodiment-Arbeit mache ich seit einem Jahr und ich habe das Gefühl, dass dies auch der Grund ist, warum ich diese depressive Episode so gelassen hingenommen habe, weil ich sicher war, ich kann es durch Leben und es wird mir danach wieder besser gehen. Und es geht mir wieder besser. Ja, ich fühle mich eigentlich wieder ziemlich fit. Mal gucken, wie lange es anhält. Genau. Ich sage nicht, das bleibt jetzt so oder das ist jetzt so oder ich arbeite daran, dass das jetzt so bleibt. Das klingt für mich alles so zwanghaft und so aufgesetzt. Nein, ich bin da, ich sitze hier und ich fühle rein, wie es mir geht und danach treffe ich meine Entscheidungen. Das ist vielleicht, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe aus dieser Embodiment-Arbeit, einfach zu spüren, was da ist und herauszufinden, wer ich bin. Weil ich glaube, dass ich das immer noch nicht weiß. Gleichzeitig mit der Sichtung meines Archivs habe ich ja auch mit meinen biografischen Notizen angefangen. Was übrigens keine leichte Sache ist, sich zu erinnern. Ich halte es für wertvoll und ich halte es für wichtig und ich denke, ich werde auch weiter daran arbeiten, weil es auch einfach zu einem gewissen Zeitpunkt einfach so aus mir herausgeflossen ist. Es ist aber auch anstrengend, sich mit seinem eigenen Leben zu konfrontieren, weil dann natürlich immer wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens kommt. Also wir alle haben ja vielleicht Vorstellungen vom Sinn unseres Lebens und der ist auch abhängig von bestimmten Lebensphasen, denke ich. Aber haben wir jemals eine Antwort gefunden darauf, was der Sinn unseres Lebens ist? Ich weiß nicht, ob ich diese Antwort finde. Ich denke, da ist auch wieder der Weg das Ziel. Also darüber nachzudenken ist halt wichtig. Heute Morgen ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass bestimmte Musik mich repräsentiert. Das heißt, manchmal werde ich ja morgens wach und habe eine bestimmte Liedzeile im Kopf. Und das empfinde ich als sehr wertvoll, weil ich, wenn ich darüber reflektiere, kommen mir interessante Gedanken. Und mir ist aufgefallen, dass manchmal sehr flotte Musik mir gefällt. Und dann ist es wieder die klassische Musik, die mich sehr anspricht. Insgesamt aber kann ich sagen, dass ich mich von Musik immer inspiriert fühle, mich zu bewegen. Also besonders von dieser flotten Musik, das macht sehr viel aus. Und außerdem habe ich festgestellt, dass bestimmte Musik abzuspielen meine Stimmung enorm hebt. Ja, so ist es. Also es kommt dir wahrscheinlich vor, dass ich in diesem Podcast ziemlich dummes Zeug und ziemlich viel rumlabere, aber so geht es mir heute Morgen. Ich habe Anfang des Jahres einige Menschen angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass ich mich gerne mit ihnen für meinen Podcast unterhalten würde. Die Antworten sind nicht in dem Maße eingetroffen, wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist einfach so. Dann rede ich eben alleine, obwohl ich es liebe, mich mit anderen zu unterhalten. Und an euren Reaktionen stelle ich auch fest, dass ihr das auch mögt, wenn ich mich mit anderen unterhalte und sie erzählen lasse über das Thema, was ihr Leben bestimmt. Aber wenn sich im Moment keiner mit mir unterhalten möchte, dann ist das eben auch so. Und dann erzähle ich eben alleine was oder ich höre auf, Episoden zu produzieren. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. In den letzten Episoden habe ich auch aus meinen biografischen Notizen vorgelesen. Da diese sich wieder total verändert haben, nachdem ich daraus vorgelesen habe, weiß ich jetzt gar nicht, welchen Teil ich euch vorlesen könnte. Also ich habe mittlerweile 60 Seiten vollgeschrieben und die auch irgendwie neu strukturiert. Sie werden nicht chronologisch sein, sie sind immer noch nicht chronologisch. Ich weiß auch nicht, ob sie jemals chronologisch werden, aber ich habe festgestellt, dass es jetzt erstmal gut ist mit dem Erinnern, weil es doch, wie ich auch schon sagte, relativ anstrengend ist und kräftezehrend. Ja, wir haben jetzt was haben wir heute für ein Datum? 17. Januar 2025, also der halbe Monat ist schon um. Und so langsam sollte ich an meinem Selbstporträtprojekt weiterarbeiten. Ich habe auch ganz viele Ideen dafür, aber wie gesagt, im Moment noch nicht die Kraft, sie umzusetzen. Wozu ich die Kraft hatte, war heute Morgen einen neuen Jahresplaner anzufangen. Also so ein Heft, in dem ich zu Termine eintrage oder solche Übersichten oder wichtige Notizen oder auch To-Dos. Ja, auch wenn ich keine Vorhaben oder keine Pläne für das Jahr habe, gibt es eine To-Do-Liste von Dingen, die ich in diesem Jahr gerne erledigen möchte. Ich muss mir sowas aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Dazu gehören einige Arzttermine natürlich und einige Dinge, die ich im Zusammenhang mit meinem Werkverzeichnis erledigen möchte. Oder dass ich mir gerne aus einer alten Jeans, die inzwischen zu groß ist, einen Rock nähen möchte. Ja. Ich spinne halt manchmal so ein bisschen rum. Fotografische Projekte gibt es auch, das ein oder das andere. Nee, eigentlich gibt es nur ein fotografisches Projekt, was ich neu fotografieren möchte. Darüber spreche ich aber noch nicht. Und dann ist natürlich da mein Werkverzeichnis. Also da werde ich Serien zusammenstellen und gucken und so. Auch dazu habe ich im Moment nicht die Kraft, ist mein Eindruck. Ja, vielleicht war diese depressive Phase auch nötig, um mich ein wenig zu erholen, nach dem, was alles im letzten Jahr so passiert ist, kann auch sein. Oder dass der Auslöser der depressiven Episode einfach der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch sicherlich nicht erfahren. Auch wenn ich intensiv über den Sinn meines Lebens versuche zu grübeln. Wie ist das eigentlich bei dir? Weißt du, was der Sinn deines Lebens ist? Und lebst du danach? Oder hörst du überhaupt auf das, was dir deine Seele erzählt? Oder hältst du das alles für Humbug? Das würde mich schon interessieren, ehrlich gesagt. Na gut, ich denke, bevor ich jetzt hier noch weiter dummes Zeug labere, sollte ich mal überlegen, ob ich doch noch ein oder zwei Seiten aus meinen biografischen Notizen finde, die ich euch vorlesen möchte, oder diesen Podcast an dieser Stelle beende. Lasst mich mal schauen. Ich möchte etwas anderes vorlesen, und zwar einen Blogbeitrag, den ich im November geschrieben habe. Der trägt die Überschrift Victoria's Secret versus Gisele Pellicot. Für viele Models ist es ein persönlicher Traum, Teil einer solchen ikonischen Show wie der Victoria's Secret Fashion Show zu sein. Auch wenn hier über Jahre ein bestimmter Frauentyp schlank, groß und mit normativen Schönheitsmerkmalen ausgestattet favorisiert wurde. Die Shows betonen zudem einen stark sexualisierten Lebensstil, in dem Frauen primär als Objekte der männlichen Begierde inszeniert wurden. Diese Darstellung hat ihre Wurzel in patriarchalen Strukturen, die Frauen als dekorative Elemente sehen, nicht als handelnde Subjekte. Victoria's Secret schrieb dieses Konzept fort, obwohl gesellschaftliche Entwicklungen längst darauf abzielen, Frauen als eigenständige Individuen mit vielfältigen Facetten zu stärken, statt sie auf eine stereotype Rolle zu reduzieren. Während die Fashion Show über Jahre hinweg die Sexualisierung von Frauen als glamourös inszenierte, zeigt der aktuelle Vergewaltigungsprozess um Gisele Pellicot in Avignon, Frankreich, wie diese Entmenschlichung in Gewalt münden kann. Der Fall von Gisele Pellicot, einer Frau, die über Jahre hinweg betäubt, vergewaltigt und dabei gefilmt wurde, offenbart die tief verwurzelte Strukturen einer Gesellschaft, in der Frauenkörper nicht als schützenswert gelten. Die Verbindung zu Formaten wie der Victoria's Secret Fashion Show liegt in der Frage, wie Frauen durch visuelle und kulturelle Codes wahrgenommen werden. Werden sie primär als Objekte dargestellt, erleichtert dies eine Kultur, die Gewalt gegen sie trivialisiert oder gar rechtfertigt. Fotografien, die Frauen nackt, fast nackt oder in stark sexualisierten Posen zeigen, verstärken die Objektivierung weiblicher Körper und reduzieren sie auf Äußerlichkeiten. Dies geht nicht nur auf Kosten der individuellen Würde der Frauen, sondern prägt auch das gesellschaftliche Bewusstsein. Eine visuelle Kultur, die Frauen als Objekte des Konsums zeigt, erschwert es, sie als autonome Subjekte mit Rechten und Handlungsmacht wahrzunehmen. Ein Beispiel dafür, wie stark visuelle Medien die Wahrnehmung von Frauen beeinflussen, liefert eine Studie der Universität of Michigan. Sie zeigt, dass sexualisierte Darstellungen in Medien des Empathieempfinden gegenüber Frauen und ihre Rechten mindern können. Diese Entmenschlichung spiegelt sich in Fällen sexueller Gewalt wider, wo häufig die Frage gestellt wird, ob das Opfer durch Kleidung oder Verhalten die Tat provoziert habe. Ein Beleg dafür, wie verinnerlicht Objektifizierung Täter-Opfer-Umkehr begünstigt. Die Normalisierung solcher Darstellungen sendet die Botschaft, dass Frauenkörper zur Verfügung stehen, sei es visuell oder psychisch. Das untergräbt nicht nur die Sicherheit von Frauen, sondern relativiert die Schwere von Gewalt gegen sie. Ein häufig vorgebrachtes Gegenargument lautet, dass Frauen sich bewusst für solche Darstellungen entscheiden und dadurch ihre Freiheit und Selbstbestimmung ausdrücken. Doch dieser Wunsch soll hinterfragt werden. Leben wir in einer Welt, die Frauen von Kindesbeinen an vermittelt, dass ihr Wert an Attraktivität und Sexualität geknüpft ist, kann ein solcher Wunsch selten völlig frei von äußeren Einflüssen betrachtet werden. Die Entscheidung, sich sexualisiert darzustellen, erfolgt häufig in einem Umfeld, das Frauen durch ständige Bewertung ihres äußeren Form und lenkt. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Self-Objectification. Ein psychologischer Zustand, in dem Frauen sich selbst durch den Blick anderer wahrnehmen und bewerten. Dies wurde in Studien wiederholt als Konsequenz der medialen Darstellung von Frauen identifiziert. Fotografie in den Medien hat die Macht, andere Geschichten zu erzählen. Statt Frauen weiterhin auf Sexualität zu reduzieren, können Bilder geschaffen werden, die ihre Stärke, Kreativität und Individualität betonen. Es gibt viele Wege, Selbstbewusstsein und Freiheit zu zeigen, die nicht auf sexualisierte Klischees angewiesen sind. Dieses bedeutet nicht, Frauen etwas vorzuschreiben, sondern eine visuelle Kultur zu fördern, die Vielfalt und Respekt in den Mittelpunkt stellt. Indem wir alte Stereotypen durchbrechen und neue Perspektiven schaffen, tragen wir dazu bei, Gewalt an den Wurzeln zu bekämpfen. Fotografien sollten nicht nur ästhetisch wirken, sondern auch die Menschenwürde der Dargestellten respektieren und feiern. Wie schon gesagt, diesen Blogbeitrag habe ich im November letzten Jahres geschrieben. Im Januar, also Anfang Januar dieses Jahres, ist mir zum wiederholten Mal bei einer Kollegin auf dem Instagram-Account ein Foto aufgefallen, das ich sehr kritisch beurteile. Ich habe die Kollegin daraufhin angesprochen. Die Kollegin möchte mit ihrer Fotografie Frauen empowern. Das ist ein lobenswertes Vorhaben. Sie benutzt für ihre Fotografien eine eher erotische Bildsprache. Und da mir dieses Foto zum wiederholten Male aufgefallen ist, es handelt sich um ein Foto, auf der eine Frau lasziv von einem Bett hängend halb auf der Erde liegt, habe ich sie darauf hingewiesen, dass ich es sehr problematisch finde, solche Fotos weiterhin zu veröffentlichen, gerade im Kontext des Vergewaltigungsfalls Pellico in Frankreich. Ihre Antwort auf meinen Vorwurf lautete, das wäre Victim Blaming. Also Victim Blaming ist das Zuschreiben von Schuld an Betroffene von Gewalt. Dieser Vergleich hat mich erstmal tief irritiert, nicht nur weil er an meinem Anliegen vorbeigeht, sondern weil er ein grundlegendes Missverständnis offenbart. Dominique Pellico ist 71, angeklagt und geständig und inzwischen auch verurteilt, über Jahre hinweg seine Frau Giselle Pellico betäubt und im Zustand wehrloser Bewusstlosigkeit zahlreichen Männern zur Vergewaltigung zur Verfügung gestellt zu haben. In Deutschland veröffentlichte Rammstein-Sänger Till Lindemann 2020 Texte, die K.O.-Tropfen als Mittel für sexuelle Gewalt verherrlichen. Das zeigt, wie tief verwurzelt diese Haltung in unserer Gesellschaft ist. Rubens sorgte im 17. Jahrhundert dafür, dass sich die Frau im Schlaf besonders lasziv biegt. Er wusste, was dem männlichen Publikum gefiel. Wer durch den Pariser Louvre geht, wird auch das Motiv der dahingegossenen, ohnmächtigen Frau finden. Die Tradition, Frauen als lascive, passive und wehrlose Frauen darzustellen, spiegelt ein jahrhundertaltes Machtgefühl wider. Wenn wir diese Ästhetik übernehmen, ohne sie zu hinterfragen, setzen wir ungewollt diese Tradition fort und verstärken sie in einem modernen Kontext. Nun ist der Fall Pellico sicher ein extremes Beispiel. Der Kern meines Arguments war nie, Frauen die Freiheit abzusprechen, sich so zu zeigen, wie sie möchten. Im Gegenteil, ich bin überzeugt davon, dass Frauen das Recht haben, sich in all ihren Facetten sinnlich stark, verletzlich oder selbstbewusst darzustellen. Meine Forderung richtet sich nicht gegen die Frauen vor der Kamera, sondern an die Fotografin. Bei den Fotografen versuche ich es gar nicht. Ein Foto kann für die Frau vor der Kamera empowernd sein und gleichzeitig die gesellschaftliche Vorstellung bedienen und die Frauen auf ihre Sexualität reduzieren. Diesen Widerspruch müssen wir als Fotografin aushalten und reflektieren. Ich bin der Meinung, dass wir uns fragen sollten, welche Botschaften unsere Fotos transportieren, gerade in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem sexualisierte Gewalt tief verwurzelt ist. Der Fall Pellico zeigt, wie wichtig Bilder sind, um Gewalt sichtbar zu machen. Wenn wir solche Fotos schaffen, wie die von mir angesprochen, tragen wir als Fotografin Verantwortung für die Wirkung dieser Fotos. Sie existieren nicht nur im luftleeren Raum, sondern wirken in einer Welt, in der Frauen nach wie vor mit Objektifizierung sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch konfrontiert sind. Victim Blaming bedeutet hingegen, Betroffene von Übergriffen für das, was ihnen widerfährt, verantwortlich zu machen. Meine Forderung ist das Gegenteil davon. Sie richtet sich an die Machtstrukturen, die solche Übergriffe begünstigen, und an die Verantwortung, die wir als Fotografin in diesen Strukturen tragen. Fotografie ist nicht neutral. Bilder formen unser Denken, sie haben Botschaften, die wir verinnerlichen. Erotisierte Darstellungen von Frauen sind ein fester Bestandteil unserer Bildkultur und oft bleiben diese Bilder nicht beim Empowerment der Frauen stehen, sondern bedienen alte Klischees und Machtverhältnisse. Künstlerische Freiheit bedeutet nicht, blind für die Wirkung der eigenen Werke zu sein. Sie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, wie diese Werke in einer patriarchal geprägten Gesellschaft gelesen und verstanden werden können. Wenn wir als Fotografin diese Botschaften immer wieder reproduzieren, ohne sie zu hinterfragen, stellen wir uns blind gegenüber den Auswirkungen, die sie auf unsere Gesellschaft haben können. Noch einmal, Fotografien, die Frauen nackt, fast nackt oder in stark sexualisierten Posen zeigen, verstärken die Objektifizierung weiblicher Körper und reduzieren sie auf Äußerlichkeiten. Dies geht nicht nur auf Kosten der individuellen Würde der Frau, sondern prägt auch das gesellschaftliche Bewusstsein. Ich möchte nochmal auf die Self-Objectification hinweisen. Ein psychologischer Zustand, in dem Frauen sich selbst durch den Blick anderer wahrnehmen und bewerten. Dies wurde in Studien wiederholt als Konsequenz der medialen Darstellung von Frauen identifiziert. Ist es wirklich der Wunsch auf Selbstbestimmung, die Frauen veranlasst, solche Fotografien von sich veröffentlichen zu lassen? Wenn wir diesen Wunsch hinterfragen, müssen wir auch zugeben, dass wir als Frauen in einer Welt leben, in der wir von Kindesbeinen an beurteilt werden. Also unsere Äußerlichkeit, ob wir hübsch sind, ob unsere Haare lang genug sind, ob unsere Beine lang sind oder kurz, ob wir schlank sind oder nicht. Und dass der Wert an Attraktivität immer mit Sexualität verknüpft wird. Daher muss so ein Wunsch von Frauen immer im gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden. Und zwar, welchen Anspruch formuliert eine Gesellschaft an das Äußere einer Frau? So, das war mein Wort zum Freitag. Ich weiß, es ist kein leicht zu verdauender Stoff, über den ich hier gesprochen habe. Doch es ist mir wichtig, das zu tun. Ich merke gerade, dass es keinen roten Faden in dieser Episode gibt, sondern dass ich von einem zum anderen gesprungen bin. Doch das Letzte, was ich jetzt berichtet habe, war mir sehr wichtig. Mit anderen Worten, erzählt mir, wie ihr diese Episode fand. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, wenn ich das nächste Mal wieder sage, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe.